Ja, preis dem Herrn, wir freuen uns, dass wir einfach in diese Woche einfach von neuem uns bereichern lassen können vom Wort und einmal uns füllen lassen können. Ich möchte heute Morgen mit euch gleich ins Wort Gottes einfach hineingehen und uns einfach ermutigen, uns einfach stärken. Das Wort Gottes ist da, um uns immer wieder auf den Weg zu halten, den Weg zu bringen, weil die Welt will uns immer wieder auf Abwägen, ja, abluchsen. Der Teufel ist der Verführer dieser Zeit, aber wir lassen uns nicht verführen. Amen. Wir fallen nicht in Versuchung. Halleluja. Wir stehen immer wieder neu auf. Amen. Und verkünden das Wort des Herrn. Seid noch alle da? Die Hälfte sind da. Ist die andere Hälfte auch da? Und die dritte Hälfte auch noch? Halleluja. Schlagt auf mit mir zum 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Ich habe auf dem Herzen hier noch einmal das Thema aufzugreifen, wo es darum geht, Gott zu ehren mit unserem Leben. Mein Titel heute Morgen heißt, aber achtet auf eure Wege. Achtet auf eure Wege. Und da werden wir auf diese Ermahnung kommen, wenn wir zum Buch Haggai dann aufschlagen. Aber ich möchte beginnen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10 und Vers 31 hier. Paulus spricht hier, er sagt zu den Korinthern und auch zu uns, ob ihr nun esset oder trinket oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles zur Ehre Gottes. Nicht die Hälfte, nicht nur am Sonntag, nicht nur dann, wenn man besonders geistlich ist, wenn man die geistlichen Dinge tut, dann tue ich das zur Ehre Gottes, sondern unser ganzes Leben soll zur Ehre Gottes sein. Und er bringt hier, ob man erst isst oder trinkt oder in einem gewissen bestimmten Zusammenhang. Aber schaut hier, der nächste Vers, was er hier sagt, ist, so wie auch, Vers 33, gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Hier sagt er, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun und gleich damit verbindet er die Tatsache, dass wir mit unserem Leben, indem wir Gott die Ehre geben, darauf achten sollen, niemanden ein Anstoß zu werden. Weder die Juden noch die Griechen, also die Nationen oder eben auch der Gemeinde selber. Also in anderen Worten, es spielt nicht nur eine Rolle, unsere Hingabe, welches wir Gott gegenüber zeigen, wie wir ihn lieben, sondern auch unser Leben, was unser Leben auch aussagt der Welt gegenüber. Welche Botschaft senden wir nicht nur Gott mit unserem alltäglichen Umgang mit ihm, sondern welche Botschaft senden wir auch der Welt, die Gemeinde, den Juden, die Nationen. Also in anderen Worten, wie Paulus sagte von sich selbst, ich lebe nicht mich selbst. Weißt du, wir alle tragen auf unserem Leben das Zeichen und das Symbol Jesu Christi. Die Welt wird Jesus Christus nicht kennenlernen, indem dass er an ihre Haustür klopft, an ihre Wohnungsklingel läutet. Sie werden ihn kennenlernen, nicht weil sie ein schönes Kirchengebäude sehen in der Stadt hier, sondern sie werden ihn sehen, indem dass sie ihn durch uns sieht. Und wie wir ihn porträtieren, wie wir vor den Menschen auch leben, ist das, was sie eben auch als Botschaft hören. Es sind nicht nur unsere Worte, die eine Rolle spielen, wie jemand ja schon sagte, dein Leben redet so laut, ich kann nicht hören, was du sagst. Und so ist es extrem wichtig, die aller lauteste Botschaft, die wir der Welt auch senden, so wichtig es uns ist, das Evangelium zu verkünden und zu proklamieren, sei es von der Bühne oder sei es mit unseren Worten, wo auch immer, die allerwichtigste Botschaft ist die, die wir verkünden mit unserem Leben, mit unserem Verhalten, mit unserem Umgang, mit all den Dingen, die Gott von Bedeutung sind. Gott zu ehren bedeutet ihm die Achtung, den Respekt, die Ehrfurcht, die Bewunderung, die Verehrung, die Ehrfurcht, das Lob, die Unterwerfung und den Gehorsam entgegenzubringen, die ihm gebühren. Und das tun wir nicht einfach nur der Welt gegenüber, sondern wir tun es Gott in erster Linie gegenüber. Ich bin daran erinnert, was eines Tages wir vor Augen sehen werden, auch ein Teil davon sein werden, im Buch der Offenbarung und Kapitel 5. Wenn wir entrückt sind, vor dem Herrn stehen werden. Und es heißt hier in Kapitel 5 und Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist. Wisst ihr, was unter der Erde ist, oder? Die Hölle, oder? Und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Der Tag wird kommen, dem die Folgendes sagen. Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm, das ist Jesus, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am Schluss, wenn alle wirklich Gott, den Vater, den Heiligen Geist und Jesus Christus vor sich sehen, und nicht nur sehen, sondern ihre Ausstrahlung, ihre Herrlichkeit spüren, merken, es einem total umgibt, damit jeder einfach sagen müssen, auch die, die es bis anhin nicht gesagt hatten, werden sagen, ihm allein gebührt Ruhm und Ehre und Lob und Dank und Herrlichkeit. Wow, werden wir nichts anderes tun können, als was sie hier danach tun. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow, der Tag wird kommen, wo es allem klar sein wird. Nicht nur der Blick, sondern die ganze Umgebung wird das ausstrahlen. Und man wird nichts anderes tun können, als einfach auf sein Angesicht fallen. Und wie die 24 Ältesten bereits schon gemacht haben, sie werden alle ihre Kronen, die sie gehabt haben, einmal hinwerfen und sagen, wow, also wir sind nichts. Wir haben nichts verdient, aber du, Herr, hast uns trotzdem geliebt. Dass wir einmal erkennen, was es bedeutet, ein Teil dieser Gruppe zu sein, wo Jesus sagt, kommet zu mir, all ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Berufung, diese unglaubliche Berufung, die wir haben, die Rettung, die wir empfangen haben, den Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat, dass wir dieses auch wirklich ausstrahlen in unserer Welt. Denn diese Ausstrahlung Gottes hat Wohnung in uns genommen und lebt in uns. Der Herr möchte, dass wir alles daran setzen, dass wirklich unser Leben auch das ausstrahlt. Wie er sagte, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit will er uns eben auch führen und leiten. In Johannes und Kapitel 12 hat Jesus folgende Verheißung uns auch gegeben. Wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn mit unserem Leben, unser Leben vollkommen hingeben in allem, was wir sind und wer wir sind. Johannes 12 und Vers 23 heißt es, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Spricht von seinem eigenen Leben am Kreuz, dass er gehen wird und sein Leib in die Erde gehen wird. Und wie ein Weizenkorn aufspringt in der Erde, ja, und frisches Leben hervorbringt, so tut er das auch für uns. Er sagt hier, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Welche Verheißung haben wir hier? Die Verheißung, dass wenn wir wirklich Jesus Christus dienen mit unserem Leben, mit allem, was wir sind und allem, was wir haben, und das ist, was es auch bedeutet, ihn zu ehren, an erste Stelle zu setzen. Alles hängt daran an. Ich denke, oftmals Probleme, die wir im Leben haben, stammen auch daher, dass nicht immer Jesus am Steuerrad sitzt. Dass wir sagen, manchmal gib mir mal das Rad in die Hand, ja. Und dass wir einfach wissen, dass Jesus am Steuerrad ist und dass wir uns einfach führen und leiten lassen vom Herrn. Und wenn wir das alles an der richtigen Ordnung, richtigen Stelle haben und uns einfach ihm hingeben in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Familien, in unseren Ehen, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit der Gemeinde, mit der Welt, mit unserem Beruf, wo auch immer wir sind, dass wir sagen, Herr, was hast du hier? Wie kann das Reich Gottes diesen Bereich meines Lebens erfüllen? Welchen Anteil kann ich dazu geben? Da wird man sehen, wie alles andere anfängt zu blühen. Aber oftmals beginnt es, wie er hier sagt, hier in Vers 25, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Ja, der Herr will uns segnen, der Herr will uns Gutes tun in allen Dingen und allen Bereichen. Halleluja, all seine Verheißungen sind Ja und Amen. Aber wir dürfen nicht vermissen oder verpassen darin, dass eigentlich dem zuvor geht, dass wir sagen, Jesus sei mein Herr. Und immer wieder von Neuem. Weil der Sog dieser Welt ist, dass jeder für sich schaut, jeder seine eigene Welt, sein eigenes Reich baut. Dass wir nicht in den Sog dieser Welt untergehen, sondern dass wir uns immer wieder von Neuem Bilanz ziehen. Deswegen ist es so wichtig, dass man nicht einmal nur Sonntag für Sonntag, ja, einmal nur das Nötigste gerade tut, ja, die Versicherung einfach eingelöst hat, dass wenn ich Sonntag für Sonntag einfach mal das mindestens tue, ja, dann schaffe ich es in den Himmel, ja. Vielleicht wohl, aber es wird dir leid tun. Denn an dem Tag, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, das wird die Austeilung ja, des Lobes Gottes sein, wo Gott der Vater ehren wird, diejenigen, die ihm gedient haben. Wo es offenbar werden wird, was nur Spreu und Heu gewesen ist, das verbrennen wird. Und was übrig bleibt, Gold und Silber, das, was wir für Gott eingesetzt haben, was wir für ihn getan haben. Manchmal kostet es was. Wie Jesus auch hier sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das sind harte Worte. Und dennoch stehen wir an diesem Punkt Tag für Tag. Das heißt nicht, dass wir das Leben dieser Welt überhaupt nicht genießen sollen, überhaupt hassen sollen, überhaupt leben zu müssen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt von Jesus ist hier, dass wir ihm dienen mit unserem Leben. Dass man Gott ehrt. Was heißt es, Gott zu ehren? Das heißt, ihn zu lieben. Oder auch zu lieben, was Gott liebt. Und zu verachten, was er hasst. Was die Welt liebt in dieser Welt, ist Geld und Achtung und Besitz und Macht. Und all diese Dinge, die wir sehen heutzutage mehr denn je, wie die Boshaftigkeit dieser Welt an den Tag kommt. Aber wir sind nicht so wie der Welt. Und obwohl unser Fleisch und unsere Seele noch einen Zug hat, manchmal an dieser Welt versucht werden kann, dennoch haben wir den Größeren, der in uns wohnt, der Heilige Geist. Halleluja. Gott zu achten in dieser Zeit. Gehen wir zu Haggai, daher habe ich auch diesen Titel gewählt in Haggai und Kapitel 1. Wir haben hier so ein bisschen einen Vorläufer zum Propheten Malachi, den wir letzte Woche angeschaut haben. Malachi, der als letzten Prophet berufen wurde nach Israel, um dem Volk aufzuwachen. Vor allem die Priester, diejenigen, die am Tempel gedient haben, wie sie anfingen, einfach das so Larifari zu machen. Ich weiß nicht, ob man das sagt, so im Deutschen, ja. So ein bisschen, ja, so nebenbei, so ein bisschen sloppy faith daraus zu machen, ja. Also schlampiger Glaube haben sie an den Tag gebracht, weil als man Opfertiere bringen sollte, hat man einfach diejenigen gesucht, die sowieso man nicht mehr haben wollte. Das allerletzte vom Letzten. Und Gott sprach auch dort, er sagte, ja, ein Vater hat Ehre, wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehre? Aber bevor Malachi kam, es war der Tag, an dem auch der große Prophet Haggai und Zacharias geschickt werden mussten nach Israel. Denn ein Wunder ist passiert. Nachdem das Volk Israel Gott abgesagt hatten, Gott sprach zu ihnen, ihr werdet in die Gefangenschaft geführt werden. Und so kamen die Babylonier und haben das Volk Israel in die Gefangenschaft gebracht und haben wahrscheinlich alle gedacht, ja, der Gott Israels kann ja gar nicht so groß sein, denn die Babylonier haben sie überwunden. Aber ein Prophet namens Jeremia sprach ein Wort und wir haben es geschrieben hier in unserer Bibel und er sagte, 70 Jahre werden es sein und dann wird Gott sein Volk wieder zurückbringen. Und während Daniel in Babylon war, sprach Gott zu ihm, ja, dass es die Zeit ist dafür, dass das Volk Israel zurückkehren sollte. Und er ging ins Gebet. Und siehe da, Gott tat ein Wunder. Der König von Persien, Kyros, hatte plötzlich eine Offenbarung des allmächtigen Gottes, der ihm sagte, lass den Tempel in Jerusalem wieder bauen. Und hier ein totaler Heide, der Herrscher der damaligen Welt, Kyros, er schickt dann Esra und er schickt, er schickt Leute dann nach Israel, um den Tempel wieder zu bauen. Zerubbabel schickt er mit denen. Und sie gehen dahin und als sie in Israel ankamen, war alles einfach in Trümmern. Alles zerstört, den Boden gleich gemacht. Und sie fangen an zu bauen und bauen natürlich auch ihre Häuser. Aber nachdem sie schöne Häuser gebaut haben, haben sie vergessen, dass ihr eigentlicher Auftrag war, den Tempel zu bauen. Und sie leben in ihren schönen Häusern und alles wieder gut. Halleluja, wir sind wieder im Lande. Und Gott schickt einen Propheten namens Haggai, aber auch Zacharias, um denen ein bisschen aufzuwecken. Was ist eigentlich der Grund? Warum sind wir überhaupt da? Nicht einmal nur selber in schönen Häusern zu leben, nicht nur, dass es uns selber auch gut geht, sondern Gott hat einen Plan, Gott hat eine Absicht, Gott will etwas tun, er will einen Namen für sich machen in der Welt, damit die Welt erkennt, wer er ist. Und das ist, was der Prophet Haggai hier sagt, als er zum Volk kommt, die zurückgekehrt sind, Häuser gebaut haben für sich. In Haggai 1 und lesen wir ab Vers 2, so spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun so spricht der Herr der Herrscharen, achtet euch aufmerksam auf eure Wege. Achtet auf eure Wege. Schaut einmal, wo ihr lebt, was ihr tut, wo ihr eure Zeit dafür einsetzt, wie ihr Gott ehrt in eurem Leben. Er sagt hier, ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland, holt Holz und baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Halleluja. Und obwohl alle Verheißungen Ja und Amen sind, müssen wir verstehen, dass die Verheißungen Gottes immer damit verbunden sind, dass wir sie im Glauben empfangen. Indem wir sie empfangen, dass wir Gott lieben. Glaube heißt, Gott in erste Stelle zu setzen, ihm zu vertrauen. Und manchmal Dinge, wenn lange Zeit nichts läuft und nichts geht, das allererste, was ich tun würde, würde ich mal schauen, auf meine Wege zu achten. Was steht an erster Stelle in meinem Leben, in meinem Herzen? Ich glaube, das ist immer wieder ein Wort, das man zu Herzen nehmen kann. Hier ein Wunders geschehen, das Volk Israel, ja, wie Jeremia prophezeit hat, nach 70 Jahren genau auf das Datum genau, haben sie vom König Kyros übernatürlich den Auftrag, nach Jerusalem zu gehen, den Tempel zu bauen, fangen an natürlich, ihre Zelte und ihre Häuser zu richten und vergessen's. Der Auftrag ist, Gott einen Namen zu machen. Das ist auch unser Auftrag, einen Namen zu machen für unseren Herrn Gott. Und wie soll er einen Namen bekommen, indem die Welt auch sieht, wie er in unserem Leben wirksam ist. Indem die Welt sieht, wie wir gesegnet sind, wie auch wir in Situationen, wo wir vielleicht angefochten sind, in Schwierigkeiten kommen, dass wir dennoch ihm vertrauen und sehen, wie Gott jede Situation auch zu wenden vermag. Indem sie sehen, auch wenn wir stolpern, auch wenn wir fallen, auch wenn wir auch in Sünde oder in Dinge hineingefallen sind, dass wir da groß genug dazu zu stehen, Buße zu tun, um Vergebung zu beten, zu bitten und zu sagen, tut mir leid, dass wir nicht so wie die Welt sind, zu lügen, zu betrügen und alles zu tun, um einfach nur einen besseren Platz in der Welt zu kriegen. Achtet auf eure Wege, ist was er hier sagt. Nun, Nachdem haben sie angefangen, den Tempel zu bauen und preis dem Herrn, es fing wieder einiges Gutes an, aber nicht alles lief so, wie es sein sollte. Und siehe da, hat ein Mann namens Nehemia natürlich dann auch gehört, dass die Mauer von Jerusalem zerstört ist und das Volk dort immer wieder neu angegriffen wird. Und so bekam auch er ja den Auftrag, nach Jerusalem zu gehen, um die Mauern Jerusalems zu bauen. So bauten sie die Mauern Jerusalems und als dann ihre Häuser schön geschützt waren, der Tempel war schön da, Halleluja, alles wunderbar und gut. Und so fing dann der Alltag dann einfach nur an. Und der Alltag entwickelte sich so, wie wir es eben letztes Mal auch gelesen haben, wo Gott diesen letzten Propheten Malachi schickte. Der ihnen sagte hier in Vers 6, Kapitel 1, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. In anderen Worten, ja, ist einmal so wie alles andere ganz normal. Und er sagt hier, und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr, der Herrscharen. Und so weiter und so fort. Und hier Vers 11 sagt er, denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr, der Herrscharen. Aber das war es natürlich nicht. Denn sie haben das ganze Werk Gottes damals im Tempel, wo man die Opfertiere gebracht haben, um Gott zu ehren, um Gott zu danken, um ihn zu lobpreisen, auch damit hat man einfach gesehen, ja, die bringen ja das Allerletzte. Was kann das für ein Gott sein, ja, dem sie dienen mit dem Letzten, den sie gerade noch übrig haben? Und wir stellen hier einfach noch einmal fest, wenn es bei denen auch passieren konnte. Das erste Mal, wo sie kamen, oh, sie sind gesegnet mit ihren Häusern und so und vergessen es. Oder hier, wo einfach der Alltag kommt. Und da müssen wir genauso auch aufpassen. Der Leib Christi muss aufpassen, dass wir nicht in den Alltag untergehen, sondern dass wir erkennen, wir haben es hier zu tun mit Gott, dem Allmächtigen, wie in der Offenbarung wir gelesen haben. Der Tag wird kommen, wo jeder Mensch, der gerettet ist oder der auch in der Hölle gelandet ist, nichts anderes sagen kann, als einfach Lob und Ehre und Herrlichkeit sei dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme Gottes. Aber wir wissen, wer der Herr ist. Wir haben ihn erlebt. Deswegen sind wir immer wieder neu herausgefordert mit allem in unserem Leben, dass wir wirklich ihn ehren mit dem, wo wir überzeugt sind, was ihn ehrt. Was ehrt Gott? Nun, wir haben hier ein ganzes Buch vor uns, die Bibel, welches uns aufzeigt, was ihn auch ehrt. Was symbolisch auch für ihn steht. Wie sollen die Nationen auch Gott ehren, wenn das, was die Welt versteht, was ihm gehört, wir eigentlich als verächtlich anschauen. Als alltäglich. Nichts Besonderes. Nicht Heiliges. Ich war im Jahr 1989, konnte ich gleich nach dem Fall von dem kommunistischen Regime in Rumänien, konnte ich gleich dort sein. Wir sind da mit einem Lastwagen hier von der Zoe aus hingefahren mit verschiedenen, um Hilfsgüter auch zu bringen, aber auch das Wort Gottes. Die Türen waren offen, ja, die Mauer ist ja dort gefallen. Und eines habe ich von dort mitbringen können. Ein Symbol von der damaligen Zeit vor 1989. Das waren die Fahnen, die damals hingen. Hier in der Mitte war das kommunistische Symbol, denn sie sagten, das reißen wir raus, denn damit wollen wir nicht mehr uns identifizieren. Heutzutage, die rumänische Flagge, wisst ihr, ist hier voll gelb nur in der Mitte. Das Symbol ist weg. Aber indem, dass sie so etwas gemacht haben zu dieser Flagge, indem sie dieses kommunistische Symbol herausgenommen haben, zertreten haben mit Füßen, haben sie damit natürlich ihre ganze Verachtung gezeigt gegenüber dem Kommunismus. Das sagte sehr vieles aus. Nur dieses hier. Obwohl, das ist nicht der Kommunismus gewesen, aber den Teil. Und so genauso, aber all die Dinge, die symbolisch sind für die Welt um uns herum, was Symbole sind für das Evangelium, wie gehen wir damit um? Genauso schwerwiegend wäre es, wenn du ein Kreuz um den Hals hättest, wirfst auf den Boden und einfach zertretest es. Was würde das aussagen? Würden alle Leute sagen, okay, weiß ich, was für Christen das sind. Was sind die Dinge? Was sind die Symbole, die die Welt erkennt, die auf Jesus Christus und Gott, den Allmächtigen der Bibel, hinzeigen? Und wie gehen wir mit denen um? Was sind aber auch die Dinge, die uns persönlich, wir wertschätzen, wir verstehen, das bedeutet dem Herrn etwas. Aber nur rein in unserer Beziehung auch zu ihm, dass wir nicht bereit sind, Kompromisse auch da einzugehen. Paulus sprach davon in Römer 14. Römer Kapitel 14, ein ganzes Kapitel darüber, dass verschiedene Leute haben verschiedene Meinungen oder Überzeugungen, kann man sagen, was Gott ehrt oder nicht ehrt. Das ganze Kapitel kannst du anders mal durchlesen, aber ich möchte hier nur mal Vers 6 und 7 lesen. Es heißt hier, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Was will er damit sagen? Es gab Leute damals, die sagten, ja, der Sabbattag, den muss man so und so halten. Denn das ehrt Gott. Das ist Gott wichtig. Und so haben sie es gemacht. Andere haben gesagt, nein, jeder Tag ist vor dem Herrn gleich. Und ich achte Gott jeden Tag besonders. Und so hat er gesagt, weder der eine noch der andere ist das Entscheidende in dem Sinne, als vielmehr, dass man das von Herzen her tut für den Herrn. Nicht die Worte, die wir sagen, sondern was unsere Herzen sagen für den Herrn, in dem, was wir tun. Was man macht. Es gibt die Geschichte, ich weiß nicht, wer den Film vielleicht schon geschaut hat, ist ein alter Film, deswegen haben es vielleicht alle, viele Neuere nicht gesehen, von Eric Liddell. Ging um die Olympiade 1924. Es ging darum, als er dort laufen sollte. Es war der Film, wie hieß der Film? Chariots of Fire. Ja? Chariots of Fire auf Englisch hieß der Film. Aber Eric Liddell, er hatte eine Überzeugung, was es für ihn bedeutet hat, Gott zu ehren in seinem Leben. Und auch unter der größten Druck dieser Situation hat er nicht nachgegeben. Ich möchte euch diese Story einfach lesen. Ich finde wirklich beeindruckend hier. Eric Liddell war der Sohn von schottischen Missionaren. Sie erzogen ihn zu einem gläubigen Christen und er versuchte immer Gott an die erste Stelle zu setzen und ihn in allem, was er tat, zu verherrlichen. Liddell, ein beliebter Sportler seiner Zeit, verdiente sich das Recht, Großbritannien bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris zu vertreten. Seine beste Disziplin, bei der alle davon ausgingen, dass er sie leicht gewinnen würde, war der 100-Meter-Sprint. Er musste jedoch feststellen, dass der Qualifikationslauf für sein Rennen auf einen Sonntag fiel, einen Tag, den er für den Sabbat hielt. Er gehörte zu den 7-Tag-Adventisten, wofür sie, ja, der Sabbat, ja, besonders wichtig ist, an dem man nichts derart tun soll. Das war seine Überzeugung. Enttäuscht, aber seinem Glauben verpflichtet, traf Liddell die schwierige Entscheidung, nicht anzutreten. Obwohl er mit einem Sieg im populärsten Lauf der Welt zu einem noch größeren Nationalhelden geworden wäre. Aufgrund seiner Entscheidung wurde er von der nationalen Presse täglich in ihren Zeitungen verleumdet. Er wurde in der Öffentlichkeit verspottet und lächerlich gemacht. Das britische Olympische Komitee übte starken Druck auf ihn aus, seine Entscheidung nicht anzutreten rückgängig zu machen. 4 Jahre engagierten sportlichen Trainings endeten jedoch nichts an Erics höherer Verpflichtung, Gott zu ehren. Er glaubte, dass die Ehre Gottes weitaus wichtiger war als ein Wettlauf, auch wenn andere die Festigkeit und die Unnachgiebigkeit seines Glaubens nicht verstehen konnten. Er blieb bei seinen Überzeugungen. Es gibt mehr im Leben als den Sieg in einem physischen Rennen, sagte er. Doch Gott hat Liddels Glaubensakt nicht vergessen. Ein Mannschaftskamerad erklärte sich nämlich bereit, seinen Platz im 400-Meter-Sprint aufzugeben. Liddell, der als Kurzstreckensprinter bekannt war, wurde nicht einmal eine Medaille in einem Rennen zugetraut, das viermal länger war als seine beste Disziplin. Aber erstaunlicherweise gewann er Gold. Diejenigen, die auf den Herrn warten, werden ihre Kraft erneuern. Sie werden auffahren mit Flügeln wie Adel. Sie werden laufen und nicht müde werden. Sie werden gehen und nicht müde werden. Eric Liddells Engagement für die Einhaltung des Sabbats trotz des enormen Drucks seiner Mitmenschen ist inspirierend und eine Herausforderung für eine Welt, die schnell bereit ist, Gottes Wort zu entschuldigen und beiseite zu schieben, wenn sie für unsere eigenen Ziele unbequem sind. Liddell folgte seiner Überzeugung und wurde ein Beispiel für jemanden, der die Ehre des Herrn über die eigene Ehre stellte. Ich finde es bemerkenswert. 4 Jahre trainiert, aber doch war aufgrund seiner Überzeugung, hat er gesagt, da laufe ich nicht mit. Das sagt was aus. Nun bin ich der Meinung, dass man am Sabbat so einen Lauf nicht machen kann. Nein, das ist nicht meine Überzeugung, wie Paulus hier schreibt. Der eine achtet einen Tag besonders, der andere achtet alle Tage gleich. Wichtig ist, dass du, was du auch immer tust, dass du es tust aus für den Herrn, aus Überzeugung, weil du der Überzeugung bist, das ist das, was Gott ehrt. Weiß ich, wer den Film gesehen hat, gar kürzlich vor ein paar Jahren herausgekommen, das Wort ist mir jetzt gerade entfallen, von Desmond Doss, der ja da auch nicht kämpfen wollte, keine Waffe in die Hand nehmen wollte, weil er verstand, man soll niemanden töten. Deswegen sagt er, ich will aber für mein Land kämpfen, aber ich will keine Waffe tragen. Hacksaw Ridge hieß der Film. Ziemlich brutaler Film, aber aufgrund einer echten Wahrheit, Begebenheit. Und so wollten sie ihn überhaupt nicht haben, aber er setzte alles daran, mitgehen zu können. Also ging er in die Schlacht da in Asien und ohne eine Waffe. Und er wurde geehrt, weil er so vielen Menschen geholfen hat, eben als Samariter, dass er einfach zu seinen Überzeugungen stand. In dem Film ganz besonders hervorzuheben ist, an dem letzten Tag dann der Schlacht, wo sie noch einmal auf die Ebene gehen sollten, auf den Berg gehen sollten, um zu kämpfen, haben alle gewartet auf Desmond Doss, bis er gebetet hat für sie, bevor sie losgingen. Überzeugungen. Welche Überzeugung haben wir? Was ist in unserem Leben heilig? Nun nebenbei gesagt, diejenigen, die den Sabbat halten wollen, er dachte, es sei der Sonntag, aber der Sabbat ist eigentlich ein Samstag. Aber ja, nun, das sei mal dahingestellt. Obwohl niemand, Paulus sagt, wir wollen niemand fertig machen, niemand verachten, niemand uns über sie lustig machen, weil sie vielleicht etwas tun, wo aber sie überzeugt sind, das ist etwas, was Gott wichtig ist. Aber welche Dinge, welche Überzeugungen sind in unserem Leben von Bedeutung und sind in unserem Leben heilig? Wir haben hier gelesen, Malachi Kapitel 1, wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehre? Gott nimmt Dinge persönlich. Manchmal denken wir, Gott ist Gott. Ja, er versteht das schon. Kein Problem, er erkennt ja mein Herz und so. Wir denken, manchmal verlieren wir die Wichtigkeit, wer Gott ist. Was ist ihm heilig? Was ist ihm von Bedeutung? Wir sagen, ja, Gott vergibt schon. Ja, es gibt ja Gnade. Wenn ich sündige, dann gibt es ja sowieso Gnade schon dafür. Nichts hat mein Herz mehr betrübt, als ich vor Jahren jemanden zu mir kam und sagte, ja, weißt du, du bist Pastor, du musst ein ziemlich heiliges Leben führen. Aber weißt du, ich bin kein Pastor, ich kann mir schon gewisse Dinge erlauben. Ich sagte, hallo, wer sind wir denn hier? Wir alle leben vor dem gleichen Herrn und Gott. Er ist derselbe Herr über uns allen. Die Ehre Gottes, was ehrt ihn? Das ist der Grund, warum zu essen von diesem einen Frucht im Garten Eden, was man sagen kann, hallo, also Gott, was machst du so eine große Sache draus? Adam und Eva, also sie haben ein Biss genommen, was soll's? Gib ihnen doch ein bisschen, ja, Leine. Aber die Tatsache war die, dass sie Gott nicht geehrt haben. In der einen Sache, was sich Gott alleine gehört hat, hat gesagt, alle anderen Bäume, alles andere könnt ihr haben, könnt ihr tun, nur dieser einen Baum, das ist meins, lass ihn sein. Und haben es genommen. Kain und Abel, Gott hat ihnen aufgezeigt, indem dass Gott das erste Tier umbrachte und sie bedeckte mit dem Fell davon und zeigte auf, dass wenn man es ihm naht, und das ist, was Opfer bringen bedeutet im Hebräischen, das Wort Opfer bringen heißt nicht verzichten auf etwas, das Wort Opfer im Hebräischen ist das Wort Korban und das heißt sich nähern, sich in die Nähe begeben von. Und so heißt es, wenn man Opfer bringt für im Alten Testament, das heißt, dass du Gott dich nähern kannst, indem das Blut vergossen wird. Natürlich sinnbildlich auf Jesus, der für uns dann auch kam. Aber Kain, er brachte von seinen Früchten und von seiner Landwirtschaft. Abel brachte aber von den besten Schafen seiner Herde. Abels Opfer wurde angenommen, von Kain nicht. Gott sprach zu ihm, Kain, wenn du recht tust, ja, du hast nicht recht getan. Ich kann nur geehrt werden, indem dass du das bringst, was ich gesagt habe, was mich auch ehrt. Kain hätte seine Früchte an Abel verkaufen können und von ihm natürlich dann auch ein Schaf nehmen, ein Schaf aussuchen. Und zwar das Beste und das Schönste, und dass man es Gott darbringt, nicht etwas, was bereits schon sowieso im Sterben ist. Wir haben schon gesagt, wie Esau sein Erzgeburtsrecht verkauft hat. Und Gott sagt von ihm, ich hasse Esau, weil er sein Erstgeburtsrecht verachtet hat. Was es bedeutet, den Segen Gottes zu tragen auf seinem Leben. So kam der Segen über Jakob dann. Obwohl er ein Schlawiner war, das was sein Name bedeutet. Jakob, ein Betrüger, ja, ein Schlawiner. Und hat so seinen Bruder schon ein bisschen dadurch betrogen. Aber das war nicht das, was Gott eigentlich so schlimm fand. Obwohl Jakob sich bekleidet hat wie Esau dann und vor seinem Vater ging und sagte, Vater, ja, segne mich. Und sein Vater, weil er nicht mehr gut sehen konnte, der Isaac, hat ihn dann gesegnet mit dem Erstgeburtssegen. Und Gott hat das gar nicht groß angeprangert. Natürlich später hat Jakob schon ein bisschen dafür bezahlen müssen. Aber es war nicht das Schlimme. Gott sagt, ich hasse Esau, weil er das Erstgeburtsrecht, das, was Gott ehrt, das, was Gott darstellt, das, was Gott von Bedeutung war, dass er es einfach ausgeschnitten hat, wie hier aus der Fahne. Ein bisschen umgekehrt im Sinn, das war was Gutes. Ich denke an die Geschichte von der Bundeslade, David. David ist ja König geworden, nachdem Saul ja versagt hat. Und bei Sauls letzten Kampf ist die Bundeslade, das Symbolbild für die Gegenwart Gottes, ist von den Philistern ja weggetragen worden in ihre Lager. Und daher kommt ja auch der Film Die Jäger des verlorenen Schatzes, oder? Dass der Bundeslade natürlich besondere Kraft ausstrahlt und all das. Und weil es heißt dann auch unter den Philistern, oder, sind ihre Götzen immer am Morgen zu Boden gefallen und sind kaputt gegangen. Und so haben sie die Bundeslade wieder zurück nach Israel geschickt und kamen in das Haus von jemandem in Israel und sein Haus wurde gesegnet. Und David hörte davon und sagte, ich muss die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Und so ging er dahin und holte die Bundeslade und ließ sie auf einen Karren laden, das von Ochsen gezogen wurde. Und sie sind auf dem Weg nach Jerusalem mit großer Freude, mit viel Posaune und Loblied. Und siehe da, die Karre ist ein bisschen gestolpert und es sah aus, als ob die Bundeslade herunterfallen würde. Ein Mann namens Usa streckte seine Hand aus, um sie zu stützen und starb auf der Stelle. Starb auf der Stelle. Wollte eigentlich was Gutes tun. Starb auf der Stelle. David war entrüstet. Und sie brachten die Bundeslade so schnell, sie konnten das nächste Haus von Obed-Edom. Und er ging betrübt nach Jerusalem zurück. Wusste nicht, was er machen sollte. Wie kann sowas sein? Und siehe da, es wurde ihm mitgeteilt worden, dass er Gott nicht geehrt hat. Wie Gott sagte, was ihm eine Ehre ist. Die Bundeslade darf nicht auf einen Karren gesetzt werden, das getragen wird oder gezogen wird von Ochsen, sondern die Bundeslade darf nur von den Priestern, die eingesetzt sind von Gott, auf ihren Schultern getragen werden. Als David das erkannte, wo er einen Fehler gemacht hat, tat er Buße und er ging hin und holte dann die Bundeslade mit den Priestern auf ihren Schultern getragen und brachte sie mit viel Posaune und Tanz und alles, brachte sie dann nach Jerusalem. Wir können sagen, ja, also Gott, also bitteschön, hallo, hast du noch eine Mache? Weißt, wir haben vielleicht Mühe damit, weil wir das vielleicht anders beurteilen. Aber es geht nicht darum, wie wir eine Sache beurteilen, sondern wie Gott sie beurteilt. Für Gott war es von besonderer Bedeutung, die Bundeslade darf nicht einfach, und egal, auch wenn er es gut gemeint hat, ja, auch wenn er es gut gemeint hat, heißt nicht, dass er in die Hölle gefahren ist. Aber Gott sagt, ich kann das einfach nicht zulassen, weil das führt zu schlampiger Glaube. Einfach schlampig. So ein bisschen, ja, wie ist's? Gott mag kein schlampiger Glaube. Seid alle da. Deswegen heißt es immer wieder von Neuem, achtet auf eure Wege. Es tut uns gut, immer wieder auf unsere Wege zu achten, weil wir kommen auch in unseren Alltag rein. Wir tun die Dinge, wie wir sie tun. Und manchmal tun wir sie einfach, ohne dass wir es wissen, dass wir es tun. Und manchmal nehmen sie immer mehr ab, weil niemand schaut, niemand guckt. Wenn der Chef dann reinkommt, ah, oh, okay, dann. Und der Chef nicht da ist, ja, ja. Oder? Wisst ihr, was ich meine? Wir sind Menschen, ja. Und die Versuchung ist da. Und dennoch, unseren Auftrag dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, der von so großer Bedeutung ist, dass wir die Einzigen sind, die der Welt Jesus Christus zeigen können. Wer er ist, wie er ist und dass er wirklich Gott ist. Es sollte ersichtlich sein an uns, dass nicht das Christentum, ja, du hast die Ursache, das Christentum gibt es, Buddhismus gibt es, Hinduismus gibt es, es gibt so eine New Age, es gibt eine andere Sache, hast du mal Ursache, was Mensch. Nein, wenn das Christentum wirklich der wahre Glaube, der wahre Gott ist, der dahinter steht, dann müsste es doch einen gewaltigen Unterschied geben zwischen diejenigen, die von ihm belebt werden und anderen, die einfach nur, ja, Dämonen und Religion dienen. Aber es liegt nicht an Gott. Charles Finney, der größte Revivalist, Erweckungsprediger, den es jemals gab seit den Tagen von Paulus. Er sagte, Erweckung, wenn du Erweckung haben willst, dann mach einen Kreis um dich herum, denn dort beginnt es. Bei jedem Einzelnen von uns selber. Josef hatte eine solche Einstellung auch im 1. Mose, in Kapitel 39, möchte ich diese Stelle hier noch lesen. 1. Mose 39. Ihr kennt ja die Geschichte, wo wir als Sklave kam nach Ägypten im Hause von Potiphar und wie er dort sich hingegeben hat und gesetzt wurde als Verwalter über das ganze Haus von Potiphar. So sehr war er gesegnet, weil er einfach gedient hat. Und Kapitel 39 heißt es hier ab Vers 7. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Ich würde sagen, und gegen Potiphar sündigen, gegen meinen Herrn hier im Haus sündigen. Weil das ist, was er hier sagt. Ja, er hat alles einmal mir gegeben, hat mir so eine Chance gegeben, so Gutes mit mir, nichts mir vorenthalten. Wie könnte ich das ihm antun? Natürlich, das auch. Aber das ist nicht das, was Josef vor allem wichtig war. Er wusste, dass sein Leben hat nicht einmal nur damit zu tun, wie er mit seinem Nächsten umgeht, sondern er sagte, wie könnte ich sowas meinem Gott antun? Weil er wusste, dass alles, was er hat im Leben, ist ihm gegeben durch den Segen Gottes auf seinem Leben. Und er wusste, sowas zu tun, das würde Gott entehren und deswegen mache ich das nicht. Ehre Gottes, Gott an erste Stelle zu setzen. Das heißt auch alles, was mit ihm zu tun hat, was die Welt auch erkennt von ihm, dass wir das hochachten, wertschätzen. Die Bibel als Beispiel, das Wort Gottes, dass wir sie wertschätzen. Die Gemeinde, wie ist es, wenn jemand neu, wir haben vielleicht Besucher bei uns heute Morgen neu, man müsste sie fragen, wenn sie uns miterlebt haben, wie wir Gott angebetet und gedient haben. Ja, haben die einen ja, haben geschnarcht, die anderen haben gesessen und gewartet einfach, bis es aufhört oder sonst irgendwas. Oder haben die gemerkt, wow, das sind Leute, die wirklich, wo es lebt, wo es echt ist, die nicht nur einmal eine Gesangsstunde abliefern. Man kann natürlich auch nur singen am Sonntagmorgen. Aber wenn es nur Gesangsstunde ist, dann komm bitte erst nachher. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir uns bewusst sind, dass dieser Gottesdienst und jeder Gottesdienst, der stattfindet an diesem heutigen Sonntagmorgen, wo auch immer sie sind, ist ein Bild für die Welt. Ist ein Tempel mit lebendigen Steinen aufgebaut, wo Gott sich zeigt, sich zeigen darf und zeigen soll in und durch uns. Dass wir uns bewusst werden, vorbereitet zu kommen, nicht auf dem letzten Zacken. Ja, nein, ich muss gefasst jeden Abend bis am Morgen um 4 Uhr. Ja, dann bin ich. Ich bin ja noch hoch. Seht ihr, was ich meine? Oder wenn die Welt fragt, du, ja, ich gehe halt nur zweimal im Jahr, gehe ich zum Gottesdienst, Ostern und Weihnachten. Ja, kann ich mit dir gehen, diesen Ostern? Oh nein, 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 ich kann nicht mitkommen, ich bin am Skifahren am Ostersonntagmorgen. Einzige Mal, wo die Welt eigentlich mal in die Gemeinde kommt oder gehen würde, man ist selber, ja, ich bin am Skifahren. Ich sage nicht, dass du vielleicht gerade Ferien machst eine ganze Woche, aber gerade, ich rede jetzt einfach nur so, gerade an dem Sonntagmorgen, ja, da kann ich nicht, ich bin am Ausschlafen. Sie sagen, okay, ja, dann kann der Gott ja nicht besonders wertvoll sein. Karfreitag, Ostern oder wann auch immer vielleicht ein besonderer Tag ist. Versteht ihr, es ist weit viel mehr, als was wir denken, ist, was wir der Welt aussagen damit. Nicht nur, was wir reden, sondern was wir leben, ist die Botschaft, die wir der Welt verkünden. Wie gehen wir um mit der Gemeinde, unsere Dienste, die Dinge, die wir tun, dass wir vorbereitet sind, dass wir sie mit Begeisterung tun. Du warst ja auch schon, oder hast im Fernsehen oder selber an einem Konzert gewesen, von irgendjemandem gefallen hat, diejenigen, die natürlich singen und die da auf der Bühne sind, oder diejenigen, die vielleicht ein Theaterstück vorführen, die haben eine Ausstrahlung. Die sind vielleicht auch gerade gekommen und haben gesagt, ich habe keine Lust heute. Aber, und das gibt es wahrscheinlich genauso, aber dass man kommt und man nimmt sich vor, auch wenn ich mich nicht danach fühle, ich weiß, ich bin da und ich will Gott Ehre geben. Deswegen gehe ich nicht mit nach meinen Gefühlen, ja, sondern ich gebe Gott mein Bestes. Jetzt sind alle so still. Ich weiß, ihr werdet schon lange heimgehen. Gott ehren, unsere Begabungen, unsere Finanzen, unsere Mitarbeit. Man müsste nicht sagen, man müsste immer wieder schauen, was ist meine Aufgabe, die ich zu tun habe, auch wenn es die einfachste Aufgabe ist. Dass man weiß, welche Aufgabe habe ich zu tun. Dass ich sie tue sogar noch besser, als was ich meine Aufgabe im Geschäft tue. Ich weiß, manchmal kann man Dinge vergessen und so weiter. Das kommt ja vor, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir manchmal schlampig werden, weil es ja, wir sind ja Familie. Es geht nicht nur um das. Es geht um die Verkündigung der Ehre Gottes durch unsere Gottesdienste, durch unser Leben, durch das, was wir tun. Nicht, dass wir in allem perfekt sind, das ist nicht der Punkt, sondern dass wir uns dessen bewusst werden. Dass wir nicht einen Malachi brauchen, der kommt, um zu sagen, hör mal, ja, ihr tut all das Richtige, jawohl, ihr bringt die Opfertiere, ihr macht es genau, wie es vorgeschrieben ist, aber meine Lieben, wie ihr das macht, vergisst es. mach die Tempeltüre zu. Das hat Malachi dann gesagt. Bleib lieber zu Hause. Und ich weiß, es liegt uns nicht, wir sind nicht immer gut drauf, wenn wir zum Gottesdienst kommen und so weiter. Aber wie schon gesagt, ich lobe den Herrn, weil er es verdient, gelobt zu werden, nicht weil ich mich nur danach fühle. Ich gehe in den Gottesdienst nicht nur deswegen, ich will nur das hören, was mir gefällt zu hören. Auch unser eigenen Körper, unser Körper ist der Tempel Gottes. Wie gehen wir mit dem um? Die Ehe. Die Bibel sagt uns ganz klar, wir sollen die Ehe ehren, die Ehe in Ehren halten. Das ist Gottes Plan, Gottes Autoritäten, die er eingesetzt hat in unserem Leben. Mit der Regierung, geistliche Leiter. Unsere Eltern, heißt es nicht, ja, wir sollen unsere Eltern ehren, einer der 10 Gebote. Hat nicht gesagt, ja, wenn nur, wenn sie gute Eltern sind. Das alles. Wir sollten es zu Herzen nehmen, nicht weil es nur gut ist für uns, dass wir so handeln, sondern weil wir es tun als für den Herrn, um ihn zu ehren. Das kann man manchmal aus den Augen verlieren. Und man landet in irgendwelche schlampiger Glaube. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, lesen wir hier und schließen die Botschaft somit ab. Ich möchte euch einfach mit auf dem Weg gehen, was ich in meinem Leben genauso tue. Zu sehen, anzuschauen, den Heiligen Geist zu fragen, weil er ist da. Der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen, wenn wir ihn fragen. Er ist ein Gentleman. Er wird niemals die Tür einbrechen. Aber wenn wir sagen, Heiliger Geist, zeig mir auf, wo und wie kann ich Gott in meinem und durch mein Leben noch mehr ehren. Wo gebe ich ihm nicht genügend von meiner Seite her Ehre, wie es ihm gebührt? 2. Korintherbrief, Kapitel 3 und Vers 2 macht Paulus folgende Aussage. Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Wir sind die lebendigen Briefe. Die meisten Menschen in der Welt werden dieses hier nicht lesen. Die haben es vielleicht irgendwo im Schrank. Das werden sie nicht lesen. Aber das werden sie lesen. Das werden sie lesen. Deswegen nimm dir vor, jeden Tag zu beginnen, zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich mit meinem Leben in diesem heutigen Tag dir die Ehre bringen kann. Wenn du zum Geschäft gehst oder in die Schule gehst oder wo auch immer, vielleicht bist du nicht gerade gut drauf. Aber nimm es dir vor, gut drauf zu sein. Du sagst, ja, dann spiele ich es nur. Nein, du nimmst einen Schritt in Glauben, du bist dir bewusst, dass Jesus Christus, wenn du dich dessen bewusst wirst, was dir alles zusteht hier, was alles auf dich zukommt, dann kannst du immer einen guten Tag haben. Kannst du immer einen guten Tag haben, wenn du in die Ferne schaust und weißt, Halleluja, preis dem Herrn, am Schluss habe ich sowieso gewonnen. Auch mit den Problemen und neuen Problemen. Am Schluss, ich weiß, der Herr wird dafür sorgen. Der Herr hat schon die Lösung geschaffen dafür. Und dass wir in eine Welt hinausgehen können, welches immer mehr die Hoffnung verliert, welches immer mehr in Angst gerät. Dass wir hineingehen können mit Hoffnung, mit Ausstrahlung, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Güte. Und dem, dass sie das sehen, spüren und merken. Und wissen wohl, dass du Jesus Christus angehörst. Merken Sie, da ist was anderes bei dir. Du bist nicht nur einer, der auf und ab einfach nur ist mit der Zeit. Sondern jemand, der gelernt hat, Gott die Ehre zu geben. In allen, in allen Stücken, weil ihm die Ehre gebührt. Lass uns aufstehen miteinander.